47.
1550, ein türkischer Säbel. Wien wird belagert, aber nicht erobert. Während sich Europa nur langsam vom Untergang Westroms und den Wirren der Völkerwanderung erholte, erstreckte sich im 6. Jahrhundert nach Christus das alttürkische Reich über etwa 5,5 Millionen Quadratkilometer. Ursprünglich stammten die Türken aus Zentralasien, von wo sie dann ab dem 10. Jahrhundert durch mongolische Stämme langsam vertrieben wurden. Türkische Völker herrschten aber auch immer wieder über weite Gebiete Chinas. Der Herrschafts- und Lebensraum der Türken dehnte sich also während des europäischen Mittelalters über ein ungeheures Territorium aus und türkische Stämme waren ein entscheidender politischer und wirtschaftlicher Faktor in Asien. Kulturell waren die Türken eng mit chinesischen Einflüssen, aber auch mit dem Erbe der Steppenvölker verwoben. So kann der Alleinherrschaftsanspruch bei den türkischen Steppennomaden auf die chinesische Weltanschauung zurückgeführt werden. Andererseits stammt das Lehnwort Ordu für Heerlager, das heute noch im Türkischen Heer bedeutet, aus der Sprache der Hunnen. Es lebt übrigens auch im deutschen Wort Horde noch fort. Iranische Völker waren Vermittler zwischen von Turkstämmen besiedeltem West und Ost. Sie trugen christliche und hellenistische Ideen nach Zentral- und Ostasien und transportierten wertvolle Pflanzen und Stoffe Chinas bis in den Mittelmeerraum. Aber auch die Uiguren sollen im Geflecht der Beziehungen asiatischer und türkischer Völker und Stämme nicht unerwähnt bleiben. Nicht zuletzt vor dem aktuellen Hintergrund ihrer Unterdrückung, kulturellen Zerstörung, ja des Völkermords mittels Zwangssterilisationen durch die chinesische Regierung. Was den spirituellen Aspekt in türkischen Gesellschaften betrifft, so wetteiferten vom 5. bis zum 10. Jahrhundert drei Religionen miteinander. Zum einen war da der Manichäismus, eine Offenbarungsreligion, die nach ihrem Gründer, dem Perser Mani aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert, benannt ist. Mit der Annahme des Manichäismus ging das türkische Volk vom Schamanentum zu einer Religion über, die auf strengen sittlichen Prinzipien und der strikten Trennung von Licht und Finsternis, Gut und Böse, beruhte. Eine zweite starke religiöse Strömung der Zeit in Asien war der Nestorianismus, eine christliche Lehre, der gemäß Jesus Christus zwei Naturen, eine göttlich, die andere menschlich, unvermischt und voneinander getrennt in sich vereinte. Ihr Namensgeber war der byzantinische Theologe Nestorius, der im 5. Jahrhundert nach Christus lebte und auch Patriarch von Konstantinopel war. Während das nestorianische Christentum im Jahr 431 auf dem Konzil zu Ephesus verworfen wurde und in Europa bald verschwand, breitete es sich im Persischen Reich und in China aus. Das Christentum war also lange vor Beginn der Neuzeit im Reich der Mitte bekannt und verbreitet. Die dritte große Religion im türkischen Einflussgebiet der Spätantike war der Buddhismus. Im späten 10. Jahrhundert bekannten sich dann die Seldschuken, ehemals türkische Nomaden, zum Islam und eroberten im Laufe des 11. Jahrhunderts Persien und Anatolien. Die Gründung des Reiches der Großseldschuken und die türkische Dominanz in der islamischen Welt markierten einen Wendepunkt in der Geschichte der islamischen Zivilisation und der muslimischen Völker. Persien verloren die Seldschuken im 12. Jahrhundert wieder, doch Anatolien konnten sie noch lange Zeit behaupten. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert wanderten bis zu 1 Million Türken in Anatolien ein und ab dem 12. Jahrhundert wurde das Gebiet in europäischen Quellen dann auch als Türkei bezeichnet. Gleichzeitig schuf Genghis Khan im 13. Jahrhundert in Zentralasien ein gewaltiges Reich, das unter seinen Nachfolgern auch Russland, Persien und China umfasste, von einem starken Heer aus Steppennomaden, oft türkischen Ursprungs, beherrscht und von mongolischen Elitetruppen gelenkt wurde. Berater und Wesire der Mongolenherrscher waren nicht allein Angehörige der alten Kulturvölker aus dem Iran oder aus China, sondern auch Uiguren, von denen die Mongolen die Schrift übernahmen. Nach Abschluss der grausam geführten Eroberungsfeldzüge begann in Asien eine Zeit vielfältiger Mischung der Kulturen und Sprachen und eine allgemeine Blüte der Zivilisationen. Nur zur Erinnerung, in Österreich herrschte zu dieser Zeit gerade der Bamberger Leopold VI. In Anatolien traten nach der Zerschlagung des Seldschukenreiches Ende des 13. Jahrhunderts die aufstrebenden Osmanen, ebenfalls Teil der ehemals nomadischen Turkvölker, das seldschukische Erbe an. Osman I., Namensgeber des Jahrhunderte währenden Osmanischen Reiches, nannte sich seit 1288 Sultan. Dieser vom arabischen Wort für Herrscher stammende türkische Begriff war in erster Linie ein weltlicher Titel, beinhaltete aber auch, ähnlich wie der europäische Kaisertitel, religiöse Autorität. Im 14. Jahrhundert erwiesen sich die Osmanen in zahlreichen Schlachten auf europäischem Boden als bedeutende Militärmacht. Sie konnten weite Teile der Balkanhalbinsel unterwerfen und dort ihre Herrschaft festigen. Unter Sultan Mehmed II. Eroberten die Türken 1453 Konstantinopel, die einst so mächtige Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, und machten es unter dem Namen Istanbul zum Zentrum ihrer aufstrebenden Weltmacht. Der Fall Konstantinopels ist neben Buchdruck und Reformation ein weiteres Symbol der Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Bis zum 18. Jahrhundert war dann das Osmanische Reich der mächtigste Konkurrent der Habsburger Monarchie im Südosten Europas. Ende des 15. Jahrhunderts drangen die Osmanen nach Westen vor und besetzten Gebiete in Ungarn und Bosnien. Von dort aus zogen immer wieder türkische Kämpfer in das Habsburger Gebiet. Fast jährlich waren Kärnten und die Steiermark von diesen Plünderungszügen betroffen. 1521 fiel die damals ungarische Grenzstadt Belgrad an die Türken und 1526 starb in der Schlacht bei Mohács, einer ungarischen Stadt in der Nähe der Grenze zu Kroatien und Serbien, der ungarische König Ludwig II. Sein Heer von 25.000 Mann war gegen die türkische Übermacht von 60.000 Soldaten unter Sultan Süleyman I. chancenlos. Die Türken kamen bis nach Buda, zogen sich dann aber wieder zurück und führten mehr als 100.000 Ungarinnen und Ungarn in die Sklaverei. Die habsburgische Heiratspolitik trug nun glückliche Früchte des tragischen Zufalls. Etwas, wenn man so sagen darf, typisch Historisches. Maximilian I. hatte nämlich im Jahr 1515 seine Enkelin Maria mit Ludwig II. Und seinen Enkel Ferdinand I. mit dessen Schwester Anna verheiratet und gegenseitige Erbverträge abgeschlossen. Alle Eheleute waren zum damaligen Zeitpunkt noch Kinder, das kennen wir ja schon. Ferdinand I., Ehemann von Anna, Bruder von Maria, Ludwigs Schwager, Bruder übrigens auch von Kaiser Karl V. und später dann selber Kaiser, also dieser Ferdinand I., wurde nun 11 Jahre später, im Jahr 1526, nach Ludwigs Tod König von Böhmen und Ungarn, wodurch die Habsburger ihr Herrschaftsgebiet dank der Türken glücklich erweitern konnten. Doch nun wurde Ferdinand I. auch mit den internen Konflikten in Ungarn konfrontiert, inklusive Gegenkönig, und das Türkenproblem blieb. Sultan Süleyman I. plante nämlich schon den nächsten großen Feldzug, der nur wenige Jahre später bis nach Österreich führen sollte, zur ersten Wiener Türkenbelagerung. Nach der Schlacht bei Mohács konnten die Türken große Teile Ungarns und Kroatiens dauerhaft erobern und das Osmanische Reich wurde für die Habsburger zum Nachbarn und zur fortwährenden Bedrohung. Die Osmanen unterstützten in Ungarn den Gegenkönig zu Ferdinand I. Sultan Süleyman I., auch genannt der Prächtige, rückte 1529 an der Spitze eines großen Heeres in Ungarn ein und führte seine Truppen weiter nach Nordwesten über Bratislava Richtung Wien, damals bereits Hauptstadt der habsburgischen Erblande und eine der größten Städte Mitteleuropas. Die militärischen Kräfte der Habsburger waren zu dieser Zeit zu einem erheblichen Teil in Italien gebunden, wo Kaiser Karl V., Ferdinands Bruder, in langen Kriegen gegen das französische Könighaus Valois um die europäische Vorherrschaft kämpfte. Ferdinand I., damals noch Erzherzog, gelang es schließlich, Geld und Truppen zur Verteidigung aufzustellen. Im September 1529 waren die ersten Vorboten des türkischen Heeres in Wien, das insgesamt ca. 17.000 Soldaten zur Verteidigung seiner altersschwachen Stadtmauern aufbieten konnte. Als das gesamte osmanische Heer vor Wien ankam, umfasste es über 90.000 Soldaten und weitere 60.000 Menschen im Tross, die sich um den Transport- und Versorgungsbereich kümmerten. Noch am 27. September versuchte Sultan Süleyman, die Wiener zur Kapitulation zu bewegen, ohne Erfolg. Die Kämpfe um Wien begannen, blieben aber vorerst ergebnislos. Die wichtigste Waffe der osmanischen Reiterkrieger war der Säbel. Diese Waffe mit ihrer typischen gekrümmten Klinge wurde bei den Türken, genauso wie das Schwert oder der Degen in der abendländischen Kultur, auch als Standessymbol getragen. Das hier präsentierte Prachtexemplar datiert circa auf das Jahr 1550, also 20 Jahre nach der ersten Wiener Türkenbelagerung und noch zur Regierungszeit Sulte Süleymans I., der bis 1566 regierte. Und tatsächlich befinden sich auf der schwarzen ledernen Scheide zwei Medaillons, auf deren glatter Rückseite die Tugra Süleymans zu sehen ist. Der Begriff Tugra bezeichnet den Namenszug des osmanischen Sultans, der, vergleichbar der handschriftlichen Unterzeichnung und dem Siegel westlicher Herrscher, handgeschrieben und gemalt, aber auch in Reliefs und mechanisch vervielfältigt, als imperiales Signum des Sultans verwendet wurde. Dieser prunkvolle türkische Säbel, dessen Metallteile bis auf die Klinge alle vergoldet und teils mit geschnittenen, einst emaillierten Medaillons verziert sind, kann also Sultan Süleyman direkt zugeordnet werden. Am 12. Oktober sprengten die Osmanen eine besonders große Bresche in die Wiener Stadtmauer, doch die türkischen Sturmtruppen konnten sich nicht durchsetzen. Am späten Abend desselben Tages berief Sultan Süleyman einen Kriegsrat in seinem Lager ein. Die Versorgungslage des osmanischen Heeres war zu diesem Zeitpunkt bereits schlecht, da der Nachschub durch die völlig aufgeweichten Straßen aufgehalten wurde. Auch rächte sich jetzt die Plünderung der Umgebung durch die türkische Vorhut. Zudem stand der Wintereinbruch bevor, der eine längere Belagerung ausschloss. Der Sultan entschloss sich zu einem letzten großen Sturmangriff, bevor man die Belagerung aufgrund der Wetterverhältnisse abbrechen würde. Am 14. Oktober sprengten die Osmanen wieder eine Bresche in die Stadtmauer, doch der Schutt fiel nach außen, sodass die Erstürmung erschwert wurde und die Verteidiger stellten sich den Türken in dichter Formation entgegen. Schließlich wurde die Belagerung abgebrochen. 1533 schlossen Süleyman I. und König Ferdinand I. einen Friedensvertrag, der Ungarn aufteilte. Die Habsburger behielten das sogenannte königliche Ungarn, der Rest wurde an das Osmanische Reich abgetreten. . 1683 versuchten die Osmanen noch einmal, Wien zu erobern. Der damalige Sultan Mehmed IV. Übertrug den Oberbefehl über das osmanische Heer seinem Großvezier Kara Mustafa. Doch auch diese zweite Wiener Türkenbelagerung scheiterte schließlich, wenn auch ziemlich knapp. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts eroberten dann die Habsburger Ungarn von den Türken wieder zurück und auch die österreichische Linie des Hauses Habsburg stieg zur europäischen Großmacht auf.